Ihr lieben Geschwister, wir schlagen heute Morgen einen Text aus dem Lukas-Evangelium auf. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 2 lesen wir von Vers 41 bis Vers 52. Und wir begleiten den 12-jährigen Jesus in den Tempel. Das machen wir heute Morgen. Lukas Evangelium Kapitel 2, ab Vers 41 bis Vers 52. Ich lese uns den Text vor und dann können wir noch miteinander beten und dann schließen wir das Fenster. Lukas 2, Vers 41. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ich möchte noch am Anfang mit uns beten und dann können wir die Fenster wieder schließen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du den Lukas geleitet hast durch deinen Geist, als er dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Und es hat dir gefallen, über dich selbst zu berichten, wie du als 12-Jähriger im Tempel ja auch warst und dort gesessen bist. Und wir wollen dich heute Morgen bitten, dass du uns hilfst, diesen Text für uns selbst zu verstehen und den Segen aus diesem Text für uns im Glaube zu ergreifen. Ja, alles, was darin steht, richtig auch aufzunehmen. Hilf uns dabei, Herr, und leite uns durch deinen Geist im Hören, wie auch im Reden. Amen. Amen. Wir können das Fenster oder die Fenster wieder schließen. Ich glaube, diese Geschichte gehört mit zu den bekanntesten Geschichten in den Evangelien, weil sie so außergewöhnlich ist. Wir wissen über die Kindheit des Herrn Jesus Christus nicht arg viel. Es wird uns nicht viel berichtet, viel gesagt, aber das lesen wir im Lukas-Evangelium, wie er als 12-Jähriger mit seinen Eltern zusammen anlässlich des Passafestes nach Jerusalem kam. Und jetzt wollen wir uns heute Morgen dazu einige Fragen stellen. Und ich sage es schon im Voraus und könnt euch so ein bisschen darauf einstellen. Wir fragen uns zum einen, warum er dort war. Wir fragen uns, was er dort tat. Und wir stellen uns die Frage, wie die Lehrer auf ihn reagierte und wie Josef und Maria auf ihn reagierte. 4 Punkte der 12-jährige Jesus im Tempel. Warum er dort war. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass er das Passafest besucht hatte, denn das hat er mit seinen Eltern besucht, sondern wir meinen jetzt ganz besonders die Zeit, wo er dann als Josef und Maria zurückkehrte, im Tempel blieb. So, dass dann eben seine Eltern gar nicht wussten, wo ist er überhaupt, und ihn zu suchen begann. Und dann sagt er ihnen ja, die Maria sagt es noch so, siehe, dein Vater, und das ist ja nun wirklich gar nicht die Wahrheit, denn er war der Stiefvater, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Damit erklärt er, mein Vater ist der himmlische Vater. Er hat mich gezeugt durch seinen Geist, wie wir das ja auch lesen in der Evangelie. Aber eines möchte ich ganz besonders hier hervorheben, was der Herr Jesus Christus hier auch erklärt. Er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ich muss, das ist so ein göttliches Muss. Und das taucht immer wieder auf in der Evangelie, wenn wir nur ein Kapitel oder zwei Kapitel weiter auch im Lukas-Evangelium aufschlagen. Das sagt der Herr Jesus Christus auch zu seinen Jüngern und zu anderen. Lukas 4, Vers 43. Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Ich muss, wir könnten jetzt noch andere Stellen aufschlagen, wo dies also erklärt und gesagt wird, ein göttliches Muss steht dahinter. Ich will es mal mit anderen Worten sagen, ein göttlicher Plan steht dahinter. Er musste dort im Haus Gottes, im Tempel sein, diese Zeit und sich zu den Lehrern setzen, ihnen zuhören, ihnen Fragen stellen. Er musste es. Göttlicher Plan. Dieses ganze Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus war ein göttlicher Plan. Der Lukas hat es im in der Apostelgeschichte dann einmal auch genau so aufgeschrieben, und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Pfingstpredigt von dem Petrus. Da finden wir das also, Lukas 2, wenn ihr wollt, dürft das gerne mit aufschlagen. Ihr Männer, Vers 22 von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss, kann man auch mit Plan übersetzen, und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Der göttliche Ratschluss, der göttliche Plan im Apostelgeschichte Kapitel 4 taucht es dann noch einmal auf, die Verse 27 und 28, da heißt es, ja, wahrhaftig gegen den Heiligen, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss, dein Plan zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Der göttliche Heilsplan. Er war es, der den Herrn Jesus Christus als Zwölfjähriger nicht nur zur Passafeier brachte, sondern ihn auch 3 Tage lang danach noch im Tempel beließ. Der göttliche Heilsplan. Dieser göttliche Plan, allgemein seine Pläne. Der Psalmist sagt einmal im 40. Psalm Folgendes über diese Pläne, und zwar im 6. Vers von dem 40. Psalm heißt es: Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Der Plan der Erlösung, zuallererst offenbart im Paradies noch Adam und Eva, 1. Mose 3, Vers 15. Es wird jemand kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Es war ein Plan, den der himmlische Vater gemacht hat, der Sohn ausgeführt hat. Meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, sagt der Herr Jesus Christus auch. Der göttliche Heilsplan. Und dieser göttliche Heilsplan ist einer, den der Herr Jesus hier auch also im Herzen liegen hat, aufgrund dessen er im Tempel bleibt. Und jetzt möchte ich versuchen, euch das zu erklären, was das für uns für eine Bedeutung hat. Es ist für uns etwas, wo wir sehr viel Segen mitnehmen dürfen. Zuallererst einmal diese Erleichterung. Die Erleichterung, dass der Herr Jesus Christus hier im Tempel sein konnte und der Feind, was immer er auch die ganze Zeit in seinem Leben schon versucht hat durchzuführen, er konnte nichts siegen. Herodes hat ihn als Kind schon töten wollen. Und ihr dürft mir glauben, ganz viele andere Augenblicke gab es, wo die Macht der Finsternis, hätte sie es können, wirklich versucht hätte, ihn zu töten. Aber der Feind kann hier nicht siegen, weil Gott seinen Plan durchführt und es geschehen muss, was er bestimmt hat und was er gewollt hat. Der Feind kann nicht siegen. Wie groß ist diese Erleichterung? Der Herr Jesus Christus als 12-Jähriger sitzt im Tempel und er muss dort sein. Jetzt möchte ich es mal für uns versuchen herüberzuholen in unser eigenes Leben. Alle, die hier sitzen und den Herrn Jesus Christus kennen und in ihrem Herzen wohnen haben, sind Teilhaber dieses Heils, welches der Herr Jesus Christus für sie vollbracht hat mit seinem Kommen, mit seiner Erfüllung des Gesetzes, mit seinem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung bis hin zur Himmelfahrt. Teilhaber dieses Heils. Und dieses göttliche Muss ist nun nicht nur eines, was eben dem Herrn Jesus Christus gilt, sondern was auch all denen gelten darf, die zu ihm gehören und die seine Kinder sind. Für sie gilt dieses göttliche Muss ebenso. Sie müssen bewahrt werden. Sie müssen behütet werden. Sie müssen überwinden, weil sie zu dem Herrn Jesus Christus gehören, dürfen sie das tun. Und der Feind kann nicht über sie siegen, weil der Herr Jesus Christus selbst auch für sie eintritt und mit seiner ganzen Gerechtigkeit und Heiligkeit seinem vergossenen Blut für sie steht. Der Herr Jesus Christus muss im Tempel sein. Es ist also eine große Erleichterung. Niemand konnte ihn davon abhalten, niemand konnte ihm diesen Weg verwehren. Der Feind kann nicht siegen. Es ist ihm nicht möglich, während dieser ganzen Zeit bis hin zum Kreuz auf Golgatha ihn aufzuhalten. Er geht auf seinem Weg und er vollbringt, wozu er auch bestimmt wurde. Der Feind kann nicht siegen. Könnt ihr das für euch auch glauben, dass ihr durch den Herrn Jesus Christus Sieg habt über den Feind? Dass also dieses göttliche Muss auch in eurem Leben nun gilt, dass ihr überwinder werdet durch den einen, der für euch sich dahingegeben hat. Der Feind kann nicht siegen. Der Feind versucht immer wieder, uns zu bedrängen, aber er kann nicht siegen. Aber dieses Ich muss dort sein, im Haus meines Vaters, bedeutet nicht nur eine große Erleichterung, dass der Feind nicht siegen kann, sondern es ist auch für uns eine Hoffnung steckt da drin. Und jetzt möchte ich das auch versuchen zu erklären. Wir erleben nämlich hier den Bericht, wie er wächst, der Herr Jesus Christus. Als ganz normaler Mensch, ausgenommen die Sünde, hatte er ein ganz normales Wachstum. Das wird uns in unserem Text an zwei Stellen sogar berichtet. Eine Stelle habe ich nicht vorgelesen, Lukas 2, Vers 40, da heißt es: Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und das Gleiche in Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er muss dort sein. Eine Erleichterung, aber auch eine Hoffnung. Das Werk des Herrn Jesus Christus wächst, er wächst. Natürlich hat er noch nicht seinen Dienst begonnen. Erst mit 30 Jahren lesen wir, dass er seinen Dienst beginnen würde. Aber er wächst jetzt und es wird uns vermeldet, dass er wächst. Und niemand kann dieses Wachstum aufhalten. Es ist ein Wachstum, welches geschieht unter der göttlichen Aufsicht und wo er vorangeht und sein Werk damit auch wächst. Wir wissen nicht sehr viel darüber, was in Nazareth geschehen ist, wo er dann mit dem Josef zusammen auch wahrscheinlich in dem Zimmermannshandwerk mit tätig war, wo er mitgeholfen hat. Aber es ist ganz klar, dass er schon da auch ein Zeugnis war. Und auch hier ist er ein Zeugnis, wieder im Tempel. Das lesen wir ja auch. Das Werk des Herrn Jesus Christus wächst. Das ist eigentlich die Hoffnung, die bis zum heutigen Tag auch für seine Kinder da ist. Dieses Werk, es ist vollbracht, das ist am Kreuz, wie wir es gerade vorhin auch gehört haben, genauso ausgesprochen worden. Aber es ist ja immer noch insofern am Wachsen, dass Menschen nun zum Glauben kommen, errettet werden, dass sie auch hinzugefügt werden zur Gemeinde, zu dem Leib Jesu Christi. Es wächst das Werk des Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, wo wir persönlich eben auch daran teilhaben dürfen und darauf vertrauen dürfen. So sehr wie der Herr Jesus Christus als Kind und Jugendlicher gewachsen ist und es war ein göttliches Muss in dem, was auch dort geschehen ist, so sehr dürfen auch wir an diesem Wachstum teilhaben. Ich werde mal nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Und das Werk wächst. Ich hoffe, dass ihr das für euch wirklich auch seht. Es ist gerade im Augenblick in dieser Welt so, dass wenn man nicht richtig hinschaut, mit seinen Augen nur auf die Katastrophe blickt, gar nicht wahrnimmt, wie sehr das Werk des Herrn Jesus Christus zunimmt. Und wie sehr Menschen auch jetzt auf der ganzen Erde das Evangelium hören und auch errettet werden. Und deswegen möchte ich dafür Werbung machen, dass ihr eure Augen aufmacht, teilhabt an dieser Hoffnung. Manches Mal sagen wir, unter uns geschieht vielleicht nicht ganz so viel, aber das stimmt auch nicht. Auch in unserer Mitte wächst das Werk des Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus wirkt an seine Kinder und lässt sie wachsen. Nicht nur er ist gewachsen und hat zugenommen an Weisheit und auch Gnade, erfüllt mit Weisheit und Gnade, sondern auch wir dürfen wachsen. Alles, was er getan hat, als er Mensch geworden ist, hat er für uns getan. Wenn ihr hier von dem Wachstum des Herrn Jesus Christus lest, dann ist es nicht einfach nur etwas, wo man sagen könnte, ach, wie schön, dass er gewachsen ist. Wie schön, dass er also zugenommen hat an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, sondern das hat er für uns getan. Und das darf nun unsere Zuversicht sein, diese erlösende Kraft, dieser Herr und seine Rettung bewirkt in unserem Leben Wachstum. Das ist unsere Hoffnung. Ein göttliches Muss. Ich muss sein in dem Haus meines Vaters. Diese göttliche Sendung, die wir hier aussehen. Und daran dürfen wir uns freuen. Aber wir wollen ja nicht nur anschauen, warum er dort im Tempel war, sondern was er dort tat. Was hat er dort gemacht und warum wird es uns berichtet? Warum muss ich das wissen? Hat das für mich und mein Leben eine Bedeutung, dass ich das jetzt auch lesen kann? Und zum Beispiel Vers 46, da heißt es ja, Lukas 2, Vers 46, und es geschah nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Was hat er dort getan? Er blieb 3 Tage lang. Und er saß mitten unter den Hörern, unter den Lehrern. Und er hörte ihnen zu. Habt ihr euch mal diese Frage gestellt, warum das aufgeschrieben wurde? Über das Hören des Knechtes, des Herrn, wird im Alten Testament schon geschrieben. Und alles, was mit dem Herrn Jesus Christus zu tun hat, er ist der Knecht des Herrn, Jesaja 50, Vers 4, wird über ihn Folgendes gesagt. Alles, was mit dem Messias, mit dem Heiland zu tun hat, das ist für uns etwas, wo wir ganz reich gesegnet werden. Durch sein Hören dürfen wir auch hören lernen. So wie er gelernt hat zu hören, so dürfen wir auch für uns lernen zu hören durch ihn. Jesaja 50, Vers 4 heißt es einmal in folgender Weise: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Hier ist die Rede von dem Messias, von dem Knecht des Herrn, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr Jesus wird uns geschildert im Tempel mit seinen 12 Jahren, wie er da sitzt bei den Lehrern und hört. Und ich lese das für mich und ich lese, dass mein Heiland, mein Erlöser gelernt hat zu hören. Und er hat es nicht für sich gelernt, als Sohn Gottes, welcher er auch war, hatte er das nicht nötig. Er musste nichts lernen als Sohn Gottes. Er ist allwissend. Er hat es für mich getan. Und wir alle miteinander, die wir nun auch den Wunsch haben, die Bibel kennenzulernen, müssen für uns hören lernen. Es ist ja eine Sache, den Schall der Worte zu hören, wenn jemand was sagt. Es ist eine Sache, wenn man für sich persönlich in der Bibel liest, das zu lesen. Manche machen das sogar laut und dann hören sie das auch. Aber es ist eine ganz andere Sache, wirklich dann auch zu hören und zu verstehen. Zu hören und aufzunehmen. Zu hören und es im Herzen zu bewegen und darüber nachzudenken. Zu hören und es dann nachher auch im Herzen zu bewahren und daraus zu leben. Das ist was ganz anderes. Und dieses Hören ist etwas, was der Herr Jesus Christus selber auch lernen durfte, darin wachsen durfte als wahrer Mensch und wo er nun seinen Kindern auch hilft. Ich lese oder habe jetzt heute Morgen begonnen, das erste Chroniksbuch wieder zu lesen. Und es ist etwas, was also beim Hören ganz besonders auch Schwierigkeiten bereiten kann. Das sind aber auch andere Bücher der Bibel, wo man unter Umständen sich schwer tut. Wenn ihr für euch in der Bibel lest, braucht ihr den Herrn Jesus Christus als denjenigen, der euch hilft zu hören. Das ist wichtig, ihn auch darum zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Manche von uns sind abgelenkt, zapplig oder sind müde, können sich schlecht konzentrieren. Es gibt so viele unterschiedliche Nöte, die wir im Lesen der Bibel immer wieder wahrnehmen. Für manch einen ist es noch ein ganz fremdes Buch. Er ist noch nicht darin so zu Hause, wie der Herr Jesus darin zu Hause war, sodass er sich die Lehrer, als er seine Antworten gab, dass sie darüber gestaunt haben. Wie können wir zu Hause werden im Wort Gottes? Durch den, der das Wort Gottes ist. Durch den, der uns lehren kann, zu hören. Das ist etwas, was für uns aufgeschrieben worden ist, was für uns aufgezeichnet wurde. Hier ist meine Hoffnung niedergelegt für meinen Hörer, wenn ich morgen in der Bibel lese. Herr Jesus, hilf mir zu hören. Nun ist es aber nicht nur ein Hören, sondern es ist ja auch ein Lernen, ein Wachsen, ein Vorangehen. Das ist etwas, was wir hier auch mit erfahren. Es heißt in unserem Text, Vers 47, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Dieser Unterricht im Tempel von den Lehrern wurde durchgeführt, indem dass sie also Frage stellte und auch auf Frage einginge, die gestellt worden sind. Und dann wurde von ihrer Seite auch Antworten gegeben, von der Seite der Lehrer, aber auch Antworten gegeben von der Seite derer, die an diesem Unterricht auch teilgenommen haben. Mein Wachstum, mein Verständnis, meine Antworten. Wie komme ich klar? Wie kann ich wachsen? Wie kann ich vorankommen? Wie kann ich die richtige Frage stellen? Der Herr Jesus hat Frage gestellt, das wird uns hier auch mitgeteilt. Er sitzt mitte unter den Lehrern und er hört ihnen zu und befragt sie. Wie befragt ihr den Text, den ihr lest, das Wort Gottes? Welche Frage habt ihr an den Text? Die Texte, die ihr gerade auch durcharbeitet. Habt ihr Frage? Stellt ihr Frage. Wir von uns aus können einen Text durchlesen und nachher gar nicht mehr viel wissen. Es ist durchaus denkbar, dass wir heute Morgen etwas gelesen haben, was wir jetzt schon gar nicht mehr richtig wissen, was wir gelesen haben. Wer hilft uns dabei, dass wir wirklich richtig das Wort Gottes aufnehmen können, dass wir es befragen können, dass wir die richtige Frage stellen können und dann aber auch vom Herrn Jesus Christus selber Anleitung bekommen und seine Antworten mitbekommen. Wer hilft uns dabei? Er muss uns selber dazu helfen. Es ist etwas, wo er auch hier als junger Mann, so möchte man sagen, mit 12 Jahren, als Teenager, uns offenbart wird, als jemand, der mitten unter den Lehrern sitzt, hört und sie befragt und zugleich auch ihnen sein Verständnis zeigt. Er antwortete auch, er gab ihnen sein Verständnis kund. Und das war etwas, wo er ein Stück weit begonnen hat, sich schon zu offenbaren. Es war nicht das Gleiche, wie dann, als er seinen Dienst begonnen hat, aber es war so ein kleiner Anfang. Wie wichtig ist es doch, dass wir für uns lernen, das Wort Gottes richtig lieb zu gewinnen und es richtig zu hören und richtig darüber zu erstaunen, so wie es auch die Lehrer getan haben, als sie vor sich den Herrn Jesus Christus sitzen hatte und hörte, wie er auch antwortete auf ihre Frage. Jetzt kommen wir zu dem, wie die Lehrer reagiert haben auf ihn. Sie erstaunten, so steht es hier beschrieben, es erstaunten aber alle, die ihn hörten. Im Psalm 119 wird es mal wunderschön beschrieben, dieses Staunen über Gottes Wort. Psalm 119, der Herr Jesus Christus als 12-Jähriger bewirkt dieses Staunen über ihn und über seine Worte. Er selber bewirkt es in dem, wie er dort im Tempel sich verhält. Psalm 119, und zwar der Vers 129, da steht Folgendes beschrieben. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Der David oder der Esra, wer auch immer diesen Psalm 119 geschrieben hat, nehmen wir mal an, es war der David, er ist so jemand, der staunt über das Wort Gottes. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Manches Mal geht es uns so, dass wir sagen, ich wäre ganz froh, ich könnte noch mehr staunen über Gottes Wort. Ich würde mich freuen, wenn es mich noch mehr packen würde. Ich würde dankbar sein, wenn ich noch mehr ergriffen wäre von dem Wort Gottes. Wenn es mir leichter fallen würde, die Bibel zu lesen. Manch einer hat genau solche Gedanken in seinem eigenen Herzen. Wir alle erleben Höhe und Tiefe, wenn es darum geht, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und hier haben wir ein Zeugnis darüber, dass jemand staunt über die Worte Gottes, die Worte des Herrn Jesus Christus. Sie staunen, die Lehrer, als sie diese Worte gehört haben. Der Herr Jesus Christus bewirkte selbst dieses Staunen. Und es ist ganz gut, wenn wir von unserer Seite aus ihm es bringen, dass wir nicht staunen können über seine Worte, von uns aus nicht hellauf begeistert sind und riesiges Interesse habe an jedem einzelnen der 66 Bücher der Bibel. Und dann ihn bitte darum, Herr Jesus, bewege du mein Herz, dass ich staune kann über dich und dein Wort. Wenn wir nicht staune können über den Herrn Jesus Christus und sein Wort, dann werden wir es auch nicht richtig bewahren können. Habt ihr das noch im Kopf, wie es dort der Psalmist sagt im Psalm 119? Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Das heißt also, wenn ich wirklich die Größe und die Herrlichkeit des Wortes Gottes und des Heilandes selbst, des Herrn Jesus Christus, wahrnehme, wird mein Herz das bewahren können, was ich auch gelesen habe. Ich werde von meiner Seite aus mir Mühe geben. Aber es ist notwendig, dass ich darüber staune. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er mich in die Wahrheit leitet. Das ist etwas, was ich nicht vermag. Und wenn ich es nicht von meiner Seite aus tue und nicht in der Lage bin, es zu tun, dann ist das etwas, wo ich stehe bleibe werde, immer am selben Punkt, wenn ich nicht dahin komme, meine Knie zu beugen vor dem Herrn Jesus Christus und ihm zu bekennen, dass ich eben ein Sünder bin, verloren bin und gar nicht von mir aus mich freuen kann an seinem Wort. Das ist wichtig für alle, die den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennen und in ihrem Herzen wohnen haben, dass sie ihm das bringe und sage, ich kann nicht über dein Wort staunen, ich kann nicht es in meinem Herzen haben, ich kann es nicht bewahren. Und wenn wir das dann aber tun und der Herr Jesus in unserem Herzen wohnt, dann wird er das immer wieder bewirken. Er wird uns führen durch sein Wort. Und ich hoffe, dass ihr das wirklich glaubt, dass der Herr Jesus Christus euch durch sein Wort führt. Und dass er euch, wenn ihr morgen es wieder aufschlagt und darin lest, dass er euch ganz persönlich die Wunder in seinem Wort aufzeigen wird. Und dass er euch auch selber zum Staunen bringen wird. Und dass er euch auch mit seiner Weisheit erfüllen wird. Er ist von dem himmlischen Vater uns zur Weisheit gemacht worden. Im 1. Korinther 1 ist das beschrieben am Ende des Kapitels. Also nicht verzagen, wenn man selber jetzt den Eindruck hat, meine Weisheit reicht nicht aus, mein Verstand reicht nicht aus, meine Erkenntnis reicht nicht aus, mein Wissen reicht nicht aus, wenn ich die Bibel lese. Das ist gar kein Problem. Uns allen geht es so, wenn wir beginnen, in der Bibel zu lesen, dass wir nichts oder fast gar nichts, wenig verstehen. Und dann beginnt der Herr Jesus uns die Augen aufzutun für sein Werk und für seine Herrlichkeit und für die Schönheit des Wortes. Und bald begreifen wir, dass das Alte und Neue Testament ein harmonisches Gebäude ist, ein einziges Werk, welches zusammengehört und eine Einheit bildet. Und in alle beide Werke der Herr Jesus Christus und seine Erlösung im Mittelpunkt stehe. Das ist etwas, was der Herr Jesus Christus uns auch zu schenken vermag. Seine Weisheit ist faszinierend, seine Antworten sind faszinierend. Die Lehrer damals im Tempel in Jerusalem, im herodianischen Tempel, waren fasziniert von dem Herrn Jesus Christus und seinem, ja, von seiner Antwort, von seiner Frage, von seinem Verständnis. Und wäre es nicht beschämend für uns, wenn diese Lehrer, die vielleicht gar nicht dann am Ende an ihn geglaubt hätten, fasziniert war er von ihm und seinem Wort und seiner Antwort und seinem Verständnis. Und wir können uns gar nicht so arg faszinieren daran. Lasst euch doch einladen, dass ihr persönlich das für euch auch als etwas Wunderschönes erlebt, die Bibel zu lesen. Nicht als eine notwendige Pflicht, nicht als etwas, was man ableistet, wo man froh ist, wenn es vorüber ist, sondern als etwas, wo man auch zu Hause sein kann. Muss ich nicht sein im Hause meines Vaters? Da ist er zu Hause, der Herr Jesus Christus. Und da will er uns eigentlich auch zu Hause sein lassen in seinem Wort, wie auch in seiner Gemeinde, dass wir da unsere Heimat haben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns auskennen, dass wir auch Freude daran haben. Das ist etwas, was also da auch zu finden ist. Aber ich muss kommen zu dem, was vielleicht mit das Schwierigste an unserem Text ist und wo nun auch etwas auftaucht, wo wir sagen, oh, da haben ja Josef und Maria Probleme. Jetzt geht es also darum, nicht wie die Lehrer auf ihn reagierte, sondern wie Josef und Maria auf ihn reagierte. Der 12-jährige Jesus ist im Tempel geblieben, 3 Tage, nun schon vermisse ihn seine Eltern. Und jetzt kommen sie und also jetzt heißt es in unserem Text, Vers 48, und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Josef und Maria können nicht begreifen, was ihr Herr Jesus Christus getan hat. Ihr Kind, ich meine, für der Josef war es nicht persönlich sein Kind, deswegen ist das auch etwas, wo der Herr Jesus hier unterstreicht, meines Vaters Haus. Du bist nicht mein Vater. Also er hat es nicht böse gesagt, aber er hat es trotzdem hervorgestrichen. Aber sie sind nicht in der Lage, es zu verstehen. Es heißt, sie erschrecke und es heißt auch, sie waren verletzt. Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Schrecke. Menschen, die mit Jesus Christus leben, die Mutter, wirklich die Mutter Maria, der Stiefvater Josef. Und sie führe ihr Leben mit Jesus Christus Tag ein, Tag aus. Nun schon 12 Jahre lang lebe sie Tag ein und Tag aus mit Jesus Christus. Sie lebe mit dem wahren Menschen und wahren Gott zusammen. Sie lebe mit jemandem zusammen, der sündlos und rein und heilig ist. Während sie sündige, sündigt er nie. Während sie zornig, wütend sein könne, ungeduldig sein könne, laut werden könne, Dinge vergessen könne, lieblos sein könne, ist er es nie. Nie. Nie einen einzigen Augenblick. Nie hat er ihnen Mühe gemacht, in dem Sinn, wie viele Kinder es machen, weil sie Sünder sind. Nie, nie hat er ihnen aus diesem Grund Mühe gemacht. Und trotzdem heißt es hier, dass sie erschrocken sind, bestürzt sind und dass sie verletzt sind, Schmerzen haben. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Der Simeon hat es der Maria gesagt, als sie in den Tempel gekommen sind mit dem Herrn Jesus lange Zeit zuvor. Da heißt es von dem Simeon, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das heißt, das Leben des Herrn Jesus Christus wird eines sein, wo sie als Mutter, die Maria als Mutter, nicht einfach nur so erlebt, wie wunderschön ist doch mein Kind. Und alles, was es tut, ist vollkommen und perfekt. Es ist so gewesen, auch hier. Aber sie versteht es nicht. Das heißt dann nachher ja extra, Vers 50, sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und das ist etwas, was wir aus unserem Text für uns mitnehmen können. Auch wir werden erschrecken. Auch wir werden verletzt werden. Auch wir werden Schmerzen haben, Schmerzen empfinden. Und wir haben manches Mal den Eindruck, es ist genau dieser eine, der Herr Jesus Christus, der uns also diese Schmerzen bereitet und der uns auch verletzt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir das an uns herankommen lassen. Begreife, dass der Simeon es genau so gemeint hat. Auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Nun, vielleicht dringt er gerade dir ein Schwert durch die Seele, wegen irgendeiner Sache in deinem eigenen Leben. Eine Sache, die schwierig für dich ist. Eine Sache, die dich erschrickt. Eine Sache, die dir Schmerzen bereitet. Große Schmerzen bereitet. Und du sagst, Herr Jesus, warum führst du dieses Schwert gegen mich? Warum lässt du es in mein eigenes Herz eindringen? Warum werde ich verletzt? Warum habe ich Schmerzen? Warum bin ich erschrocken? Warum? Nun, dann kann ich dir sagen, es wird so ein bisschen angedeutet, auch von dem Simeon her, ne, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Vielleicht kann man so sagen, das Schwert, welches der Herr Jesus Christus in unser Herz fahren lässt, wenn er uns dann in dieser Weise verletzt, wie eben auch hier gerade bei Maria und Josef geschehe, wenn wir dann auch Schmerzen haben. Es ist ein Schwert, welches das Böse vertilgen will, welches unsere Sünde offenbart. Hier war es zum Beispiel dieses Denken, dass also dieses Kind nun alles tun muss, auch was sie sage, oder wenn es etwas tut, wo sie vielleicht denke, dass es verkehrt ist, dass es sich nun auch nur um sie herum sich drehen muss. Dieser Anspruch, den man manchmal an den Herrn Jesus Christus auch haben kann, er muss machen, was ich für richtig halte. Ich wünsche mir etwas ganz arg. Ich habe etwas ganz arg auf dem Herzen liegen. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es etwas Gutes und etwas Richtiges ist. Und ich kann es absolut nicht verstehen, warum der Herr Jesus Christus das Gute, was ich auf dem Herzen liegen habe, dieses Anliegen, welches ich habe, nicht erhört. Das ist etwas, was wir immer wieder erleben und was wir erfahren. Ich kann nicht verstehen, warum gewisse Härte in mein Leben hineinkommen, warum gewisse Schmerzen sich einstellen, die ich zu ertragen habe. Ich kann nicht begreifen, warum ich verletzt werde, warum ich immer wieder verletzt werde. Ich kann es nicht verstehen. Wenn das Schwert des Herrn Jesus Christus durch deine Seele dringt, dann begreife es für dich, es dringt nicht durch deine Seele, um dich zu zerstören. Es dringt nicht durch deine Seele, um dich auch kaputt zu machen, um das Leben dir noch schwer zu machen, sondern es dringt in deine Seele, um das Böse auszumerzen. Ich habe gedacht, ich könnte den Herrn Jesus Christus einfach so hinter mir herziehe, auf den Wege, die ich vielleicht gehen will. Ich könnte ihn zu dem Erfüller meiner Wünsche machen. Ich könnte einfach so ihn gebrauchen, wie es mir gefällt. Ich könnte mit ihm alles auch haben, was ich nur mir vorstelle. Und da lässt der Herr sein Schwert durch unsere Seele fahren. Und manches verstehe wir gar nicht von dem, was geschieht. Und manches werden wir auch in unserem Leben nicht verstehen können, bis zum Ende unseres Lebens. Aber wenn sein Schwert durch unsere Seele dringt, sollten wir immer daran denken, wenn es von ihm her kommt, dass es nicht dazu da ist, uns zu schaden, sondern im Gegenteil, dass es das Böse ausmerzen will und das Gute zum Vorschein bringen will oder wachsen lassen möchte. Wie schwierig ist es für uns, in Situationen zu leben? Jetzt stellen wir uns das mal vor, 3 Tage plus 3 Jahre oder 30 Jahre. Manch einem geht es so, der hat nie ein anderes Leben gehabt als ein schweres Leben. Christen, die von Anfang an in der Verfolgung leben müssen, wie die Christen in Thessalonich in der Gemeinde damals. Manche Christen auf dieser Erde haben nie ein anderes Leben gekannt als ein Leben mitten in der Verfolgung. Seit Jahrzehnten folgen sie Jesus Christus und seit Jahrzehnten werden sie verfolgt. Ein Schwert dringt durch ihr Herz. Sie leiden ganz arg. Sie haben Schmerzen, sie werden verletzt. Ihre eigenen Kinder müssen ansehen, wie ihre Eltern ins Gefängnis geworfen werden. Das macht Eltern sehr zu schaffen, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ein Schwert dringt durch ihr Herz. Und ein Schwert dringt auch durch unser Herz. Niemand kann Jesus Christus folgen, ohne dass es zu solchen Momenten kommt, wo er uns völlig fremd wird. Und wo wir davon überzeugt sind, dass er etwas tut, mit dem wir jetzt gar nicht mehr irgendwas anfangen können. Wo wir nur noch sagen zu ihm, Herr, warum lässt du es zu? Herr, warum muss ich diese Schmerzen erdulden? Warum muss ich durch diese Ängste hindurchgehen? Der Herr hilft dir. Und sie können doch nicht diese Hilfe begreifen. Der Herr erklärt ihnen extra, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist eine Antwort, die er ihnen hier gibt. Und im Grunde genommen Hilfe. Zu Hause bin ich beim himmlischen Vater. Da ist mein Zuhause. Das hätte ihnen helfen können, damit umzugehen, dass er 3 Tage länger zu Hause blieb, im Haus seines Vaters. Ja? Aber sie haben es nicht verstehen können in dem Augenblick. Vers 50 wird es extra uns beschrieben. Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Aber die Hilfe hat er ihnen gegeben. Und der Herr wird auch uns helfen, durch diese schwierige Zeit hindurchzugehen, wo er uns, der Herr Jesus Christus, fremd geworden ist. Wo Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht erklären können. Wo wir den Eindruck haben, er verletzt uns, er fügt uns Schmerzen hinzu und sie sind für uns völlig unnötig. Glaubt dem Herrn Jesus Christus, dass er ein guter Hirte ist. Glaubt dem Herrn Jesus Christus, dass er gekommen ist, um euch zu erretten. Glaubt dem Herrn Jesus Christus, dass er euch in eurem Leben auferbauen möchte, nicht zerstören. Der Dieb kommt, um zu zerstören, um zu töten, um zu durchwühlen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Wir haben den 12-jährigen Heiland, den Herrn Jesus Christus, begleitet, wie er dort im Tempel in Jerusalem verweilte, im Haus seines Vaters. Ich muss sein im Haus meines Vaters. Wisst ihr, das ist etwas, woran man Menschen erkennen kann, die vom Herrn Jesus Christus erfüllt sind. Die kann man nicht wegbringen vom Wort Gottes und die kann man auch nicht wegbringen vom Haus Gottes. Sie müssen dort sein. Es ist etwas, was ihnen so auf dem Herzen liegt, weil es ihrem Herrn auf dem Herzen liegt. Da bin ich zu Hause. Da ist meine Heimat. Da höre ich die Stimme meines Vaters. Da bin ich zusammen mit den anderen, die den Herrn Jesus Christus lieb haben. Da beten wir zusammen, da singen wir zusammen Lieder, da dienen wir zusammen dem Herrn. Da bin ich zu Hause. Jeder, der erfüllt wird vom Herrn Jesus Christus und seinem Geist, gewinnt die Gemeinde mehr und mehr lieb. Das ist etwas, was wir auch wissen müssen. Je mehr ich erfüllt werde von dem Herrn Jesus Christus und von seinem Geist, von seinem Wort, umso mehr liebe ich die Gemeinde als das Haus Gottes, als sein Haus, für welches er sein Blut hat fließen lassen. Ich hoffe, dass ihr für euch ermutigt seid, wenn ihr morgen euch hinsetzt, um zu hören, um zu lernen, um zu verstehen, um eure Frage an das Wort Gottes zu richten, um Antworten zu geben. Oh, wir werden in der nächsten Woche manche Antworten geben müssen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und wir vielleicht ein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus sein wollen. Wir werden Antworten geben wollen, ihnen gegenüber, die auch wieder auf den Herrn Jesus Christus hinweisen, die andere auch ins Erstaunen versetzen, die andere dazu bringen, dass sie selber den Herrn Jesus Christus kennenlernen wollen. Der Herr vermag euch selber zu helfen, dass ihr solche Antworten geben könnt. Er hat sie gegeben und er vermag sie euch aufs Herz zu legen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, es ist so wunderbar, dich zu betrachten und dein ganzes Leben, wie es in der Bibel beschrieben ist, auch sich anzusehen. Vieles verstehen wir noch gar nicht so gut und trotzdem dürfen wir weiter lernen und wachsen. Unser Verständnis darf zunehmen und wir dürfen auch unsere Frage dir bringen. O Herr, es ist so schön, dass du uns selber lehrst und du uns selber in die Schule nimmst, wir deine Schüler, deine Jünger sein dürfen und bei dir lernen können. Wir danken dir dafür, dass das für unser ganzes Leben ein Segen ist. Wir danken dir dafür, dass durch dein Wort wir lernen können zu leben. Ach, lass uns, Herr, auch in dieser kommenden Woche hineingebracht werden in die Gemeinschaft mit dir durch dein Wort und durch deinen Geist. Und hilf uns auf den Wege, wo wir dich nicht verstehen können, wo wir Schmerzen empfinden, wo wir erschrocken sind, wo wir Ängste haben, dass wir immer wieder es dir bringen, dass wir immer wieder auch neu vertraue können darauf, dass alle Schmerzen und alle Ängste am Ende uns zum Besten dienen müssen. Amen. Amen.